Deutschlandfunk Nova. Update.
Wohnungen, ein Bauwagen und sogar ein Studiwohnheim. All das wurde in den letzten Tagen in Berlin durchsucht, auf der Suche nach zwei mutmaßlichen RAF-Terroristen. Aber warum eigentlich?
Erstmal geht es hier tatsächlich darum, Menschen zu finden, die Raubüberfälle begangen haben.
ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt schaut mit uns in diesem Podcast auf die Hintergründe der Suche. Außerdem ging nichts mehr in Grünheide, in der Fabrik von Tesla in Brandenburg, der einzigen in Europa. Die Produktion stand heute nach einem Stromausfall still und dafür soll ein Brandanschlag gesorgt haben. Wer sich dazu bekennt und was das bedeutet, checken wir hier gleich. Ihr hört den Update-Podcast am 5. März 2024. Mein Name ist Clara Neubert. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es fühlt sich an wie True Crime in Echtzeit. In Berlin ist die Polizei seit Tagen immer wieder massiv im Einsatz. Letzte Woche wurde ja die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette in Kreuzberg festgenommen. Auf der Flucht sind aber nach wie vor zwei weitere mutmaßliche RAF-Terroristen. Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Über 30 Jahre waren die drei abgetaucht. Länger als viele von uns überhaupt auf dieser Welt sind. Deswegen fragen wir jetzt ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt, was ihnen eigentlich vorgeworfen wird und ob davon nicht einiges schon längst verjährt ist, so lang wie das her ist. Hallo Holger.
Hallo.
Die RAF hat sich Ende der 90er Jahre ja schon aufgelöst. Kann man Klette, Staub und Garweg für die Taten, die ihnen aus der RAF-Zeit vorgeworfen werden, denn nach so langer Zeit überhaupt noch dran kriegen?
Gucken wir uns vielleicht schnell die letzten Taten der sogenannten Roten Armee-Fraktion an. Linksterroristische Anschläge, teilweise tödlich, teilweise Sprengstoffanschläge. Vieles davon ist gar nicht so ganz gut aufgeklärt. Die eigentlich Tatverdächtigen sind unklar, zum Beispiel für die Ermordung des Chefs der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen. Da wird man zum Beispiel Daniela Klette, Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg nicht so ohne weiteres für verantwortlich machen können, weil es an diesem Tatort in Bad Homburg ziemlich wenig Spuren gab und weil damals die Sicherung von DNA-Material nicht so üblich war, wie das heute ist, schon ganz einfach deswegen, weil es die DNA-Analyse damals auch noch gar nicht gab. Und so geht es eigentlich bei dem Vorwurf gegen die drei um einzelne Taten dieser dritten Generation, bei denen das Spurenaufkommen besser ist. Zum Beispiel die Sprengung eines Gefängnisneubaus im südhessischen Weiterstadt. Da ist damals ein sehr modernes, für damalige Verhältnisse sehr modernes, riesengroßes Gefängnis kurz vor der Fertigstellung gewesen. Und ganz kurz bevor es in Betrieb gehen sollte, ist die RAF da nachts aufmarschiert, hat das Baupersonal, das nachts die Baustelle bewacht hat, in einen VW-Bus gesperrt und hat dann mit ziemlich viel Sprengstoff dieses Gefängnis in Schutt und Asche gelegt. Und an diesem Tatort gibt es ziemlich gute Spuren, zum Beispiel solche, die auf Daniela Klette hindeuten. Und deswegen gibt es auch einen Haftbefehl gegen sie in dieser Sache. Dieser Haftbefehl hat einen interessanten juristischen Effekt, dadurch, dass er nämlich von der Bundesanwaltschaft, die ermittelt, immer mal wieder neu ausgestellt worden ist, sind diese Taten noch nicht verjährt. Und bei anderen Taten, da geht es um Mord, da ist die Verjährung ohnehin ausgeschlossen, weil Mord niemals verjährt im deutschen Strafrecht. Es gibt insgesamt gar nicht so ganz viel Wissen bei den Ermittlern darüber, welche Personen neben diesen dreien denn zu dieser dritten Generation gehört haben könnten.
Also Taten, die nicht verjähren, teilweise auch Verlängerungen von Haftbefehlen. Jetzt gibt es aber auch noch die Taten, die mutmaßlich nach der Zeit bei der RAF begangen worden sein sollen, nämlich Raubüberfälle, wahrscheinlich um das Leben im Untergrund zu finanzieren. Was wird denen denn da vorgeworfen?
Man sieht das nicht als terroristische Taten an, sondern man hat den Eindruck, dass diese drei immer wieder sich auch getroffen haben könnten, um sich quasi dieses Leben zu finanzieren und verschiedene Raubüberfälle in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen versucht oder durchgeführt haben. Einige der Raubüberfälle sind schiefgegangen, andere haben geklappt. In einem Fall haben sie sehr sicher 600.000 Euro erbeutet. Bei einem anderen Überfall ist die Summe nicht so ganz klar. Und aufgrund von Spuren an diesen Tatorten, aufgrund von Videos, sind die Ermittler sich ganz sicher, dass das diese drei eben immer bei diesen versuchten oder erfolgreichen Raubüberfällen gewesen sind. Und das ist jetzt erstmal der zentrale Grund, warum sie gesucht werden. In der Öffentlichkeit, wir jetzt auch hier im Gespräch, wir fokussieren uns natürlich immer auf diese spektakulären terroristischen Taten, aus den 1980er und 90er Jahren. Aber erstmal geht es hier tatsächlich darum, Menschen zu finden, die Raubüberfälle begangen haben. Und Daniela Klette sitzt deswegen jetzt auch in Haft in Niedersachsen. Und diese anderen Fragen, diese terroristischen Taten, die bearbeitet die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Die guckt sich das von der Ferne aus an, macht die alten Akten nochmal auf und wird ganz sicher auch nochmal selber mit einem entsprechenden Vorwurf und Fragen an Daniela Klette rangehen. Aber jetzt erstmal aktuell geht es eben darum, die Menschen wegen dieser Raubüberfälle zu fassen.
Jetzt hast du ja schon erklärt, es gibt eben auf der einen Seite diese RAF-Taten, dann gibt es diese Taten, die jetzt eher mit dem Untertauchen und den Raubüberfällen verbunden sind. Was droht denn den Ex-RAF-Mitgliedern, sollten denn die anderen beiden jetzt noch gefasst werden, falls sie vor Gericht landen?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Die entscheidende Frage ist, ob für jeden Einzelnen von den dreien, sollten die anderen beiden auch noch gefasst werden, ob denen eine Beteiligung an einem der Morde der Roten Armee-Fraktion nachgewiesen werden kann. Dann ist die Frage sehr einfach zu beantworten. Mord bringt die lebenslange Freiheitsstrafe mit sich. Und wenn wir uns anschauen, wie alt die drei sind, dann ist eigentlich sehr klar, dass die wirklich Glück haben müssten, wenn sie zu Lebzeiten nochmal aus der Haft wieder rauskommen. Wenn eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mord oder Beteiligung an einem Mord nicht in Frage kommt, dann geht es automatisch um eine Strafe von maximal 15 Jahren. Und dann müssen wir uns wieder anschauen, wie das bei den entsprechenden Raubüberfällen alles gewichtet wird. Das ist nur so, dass die Staatsanwaltschaft in Verden in Niedersachsen, die diese Raubüberfälle bearbeitet, dass die schon sagt, dass bei diesen Raubüberfällen ja auch scharf geschossen worden ist. Da waren Panzerfäuste mit im Einsatz. Und schon die Staatsanwaltschaft Verden sagt, das ist für uns schon versuchter Mord. Das heißt, allein schon nur diese Raubüberfälle könnten zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe führen. Insofern sind hier wirklich die maximalen Strafandrohungen im Raum. Wie das dann wirklich vor Gericht aussieht, wie dann die Beweislage ist, das ist wirklich vorher ganz, ganz schwer zu sagen. Nur wir reden hier wirklich nicht von Kleinigkeiten, wir reden hier wirklich von schwersten Straftaten.
ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt hat uns erklärt, was hinter der Suche nach den zwei mutmaßlichen RAF-Terroristen Staub und Garwick steckt. Danke dir, Holger, für die Infos.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erst ein Stromausfall und dann wurde die Autofabrik von Tesla in Brandenburg heute Morgen auch noch evakuiert. Denn es gab einen Brand an einem Strommast in der Nähe. Vermutlich war es sogar ein Brandanschlag. Zu diesem mutmaßlichen Anschlag hat sich jetzt eine Gruppe von UmweltaktivistInnen bekannt. Ob die Gruppe das aber wirklich war und was mögliche Hintergründe zu der ganzen Geschichte sind, dazu kann uns jetzt Wiebke Lehnhoff aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mehr sagen. Hi Wiebke.
Hi.
Was ist denn bisher zu der Sache bekannt?
Also du hast es schon gesagt, heute Morgen, da brannte ein Hochspannungsmast auf einem Feld, Luftlinie ein paar Kilometer entfernt von der Tesla-Fabrik in Brandenburg. Und laut Polizei wurde die Feuerwehr da um 5.15 Uhr hingerufen. Durch das Feuer ist dann der Strom ausgefallen und zwar nicht nur in der Tesla-Fabrik in Grünheide, sondern auch für zehntausende Bewohnerinnen und Bewohner der Region. Die Polizei hat erstmal in alle Richtungen ermittelt, aber dann gab es im Netz ein Bekennerschreiben, dass der Brand ein Anschlag gewesen sei. Deshalb geht die Polizei inzwischen von Brandstiftung aus und daraufhin wurde dann die Tesla-Fabrik heute Vormittag evakuiert. Die Produktion steht jetzt erstmal still.
Kann man denn schon sagen, ob dieses angebliche BekennerInnen-Schreiben jetzt wirklich echt ist?
Noch nicht. Also zu dem mutmaßlichen Brandanschlag, da hat sich die Vulkangruppe Tesla Abschalten bekannt. Und zwar als Sabotageakt auf die Stromversorgung von Tesla. Die Gruppe soll laut Polizei eine E-Mail geschrieben haben, in der sie Tesla extreme Ausbeutungsbedingungen vorwirft und außerdem fordert eine komplette Zerstörung der Gigafactory. Ob diese Gruppe jetzt wirklich hinter dem mutmaßlichen Brandanschlag steckt, das prüft die Polizei momentan noch. Sie stuft die Vulkangruppe Tesla Abschalten als linksextremistisch ein und die Gruppe stand schon mal unter Verdacht, dass sie im Jahr 2021 einen Brandanschlag verübt hat oder haben soll, damals auf die Stromversorgung der Tesla-Baustelle. Deshalb ermittelt jetzt das Landeskriminalamt.
Rund um die Tesla-Fabrik gibt's und gab's ja immer wieder Proteste. Seit letzter Woche Donnerstag sind diese Proteste auch wieder ein bisschen größer geworden. Seitdem besetzen ja UmweltaktivistInnen ein Waldstück nahe vom Tesla-Werk, ne?
Ja, genau. Das sind rund 80 bis 100 Leute, die da einen Teil des Landeswaldes besetzen, weil Elon Musk das Waldstück roden lassen will, wenn er grünes Licht bekommt für eine Erweiterung des Tesla-Fabrikgeländes. Diese AktivistInnen, die nennen sich Initiative Tesla stoppen und haben in dem Waldstück Baumhäuser gebaut, in denen sie möglichst lange bleiben wollen. nachdem heute die Nachricht von diesem mutmaßlichen Brandanschlag bekannt wurde, hat diese Initiative mitgeteilt, dass sie damit nichts zu tun habe. Konkret hat sie gesagt, Zitat, mit unseren Körpern und Baumhäusern stellen wir uns der Erweiterung der Fabrik entgegen. Dabei gefährden wir keine Menschenleben.
Ja, und was ist der Stand um diese mögliche Fabrikerweiterung von Tesla in Grünheide aktuell?
Also Tesla möchte da zum bestehenden riesigen Werksgelände noch eine Fläche dazu haben, die 118 Hektar beträgt. Das ist fast so groß wie die Hauptinsel von Helgoland. Darüber gab es vor 2 Wochen einen Bürgerentscheid und der fiel eindeutig dagegen aus. Vor allem, weil sich die Menschen in der Umgebung der Tesla-Fabrik Sorgen machen über weitere Umweltauswirkungen. Denn es wurde ja schon viel abgeholzt. Die Menschen beklagen Umweltverschmutzung und Lärmbelästigung. Und in der eh schon trockenen Region verbraucht das Tesla-Werk ja auch sehr viel Wasser. Und dieser Bürgerentscheid, der ist allerdings nicht rechtlich bindend.
Das heißt, Tesla könnte sich drüber hinwegsetzen einfach?
Ja, das ist wohl eine Sorge der Anwohnerinnen und Anwohner. Allerdings müsste Tesla dafür die lokalen Entscheidungsträger überzeugen. Und weil da bald eine Kommunalwahl ansteht, ist unklar, ob die Politik sich gegen den Willen der Wählerinnen und Wähler stellen würde. Der aktuelle Stromausfall, der bedeutet jedenfalls für Tesla einen wirtschaftlichen Schaden im hohen 9-stelligen Bereich. Das hat das Unternehmen heute bekannt gegeben, denn man geht wohl davon aus, dass die Stromversorgung mehrere Tage unterbrochen bleibt. Momentan ist unklar, wann die Produktion wieder anläuft.
Und gibt's eine Reaktion von Elon Musk?
Ja, klar. Also der hat im typischen Musk-Stil auf X gepostet, die Leute hinter dem Brandanschlag seien womöglich, Zitat, die dümmsten Umweltterroristen, weil sie die Produktion von Elektrofahrzeugen gestoppt hätten.
Wow. Bei der Tesla-Fabrik in Brandenburg läuft's momentan nicht mehr. Heute Morgen gab's einen mutmaßlichen Brandanschlag auf die Stromversorgung von der Fabrik und auch der Gegend. Die Infos dazu kamen von Wiebke Lehnhoff aus unserem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Ich danke dir, Wiebke.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist nicht irgendein Dienstag, nein, es ist der Superdienstag oder naja, zumindest Super Tuesday in den USA. Ein entscheidender Tag, wenn es darum geht, wer die nächsten Präsidentschaftskandidaten werden, weil heute in vielen Staaten gleichzeitig Vorwahlen genau dazu stattfinden. Bei den DemokratInnen steht es eigentlich schon fest, da wird sehr sicher Joe Biden wieder kandidieren und auch bei den RepublikanerInnen sieht es sehr nach Trump aus. Wirkliche Überraschungen wird es heute also wahrscheinlich nicht geben. Trotzdem könnten Trumps Schwächen sichtbar werden heute. Das sagt zumindest unsere Korrespondentin Doris Simon. Mit der spreche ich jetzt. Hi Doris.
Hi.
Sag mal, auch wenn alles irgendwie schon relativ klar scheint, warum kann denn dieser Super Tuesday jetzt wirklich trotzdem wichtig werden heute für Trump?
Na, weil jede republikanische Vorwahl Trump näher bringt an sein Ziel, nämlich die 1215 Delegiertenstimmen zu sammeln, die es für ihn braucht, um auf dem Parteitag im Juli der Kandidat der Republikanischen Partei zu werden. Und je früher er das schafft, und er hat die Chance, das vielleicht schon nächste Woche, nicht jetzt beim Super Tuesday, aber nächste Woche in Georgia zu schaffen, je früher er das schafft, ist das Ding gelaufen in der Republikanischen Partei und er kann seine ganze Energie auf die Auseinandersetzung mit Präsident Biden konzentrieren.
Ja, und seine jetzige Konkurrentin, die republikanische, auch Kandidatin Nikki Haley, für die ist es ja eigentlich schon ein bisschen durch, aber trotzdem ist sie noch dabei beim Super Tuesday. Worauf hofft sie denn noch?
Ja, sie hat einfach genug Geld, um noch länger dabei zu bleiben und sie will einfach demonstrieren, dass es doch eine ganz ordentliche Anzahl von republikanischen und vor allem unabhängigen Wählern gibt, die Donald Trump nicht wollen. Das sind immer 2-stellige Beträge, das geht bis in die 40%. Und das zeigt sie halt jedes Mal.
Jetzt sprechen PolitikwissenschaftlerInnen davon, dass diese Vorwahlen, auch wenn es gut aussieht für Trump, jetzt nicht perfekt für ihn laufen, dass man nämlich auch seine Schwächen in ihnen sehen kann. Welche sind das denn?
Die Schwäche ist, dass es von 100% republikanischen Wählern in der Vorwahl, und da sind in der Regel eigentlich nur die Engagierten dabei, nur 70% immer wieder Donald Trump wählen. Ungefähr 30%, das ist eine Minderheit, wählen ihn nicht. Und das ist natürlich eine Schwäche, denn diese 30% sind dann irgendwann, wenn Donald Trump Kandidat ist, die werden sich überlegen, was machen wir? Wird Nikki Haley am Ende einknicken und sagen, ihr könnt Donald Trump wählen und damit sozusagen die Erlaubnis geben, dass sie dann doch, obwohl sie Trump nicht wollen, ihn wählen können sozusagen, ethisch freisprechen? Oder wählen sie am Ende die Demokraten?
Genau, das ist nämlich auch die Frage, wenn Trump jetzt also Kandidat wird mit diesen Schwächen, die ja da sind, könnte das dann jetzt auch nochmal einen Aufschwung für Biden, also den Demokraten, bedeuten?
Ja, das glaube ich schon, aber ich glaube nicht an einen schnellen Aufschwung. Viele Menschen beschäftigen sich mit allen möglichen Dingen, die für sie persönlich wichtiger sind. Und ihnen ist das alles nicht so klar. Aber im Anlauf auf den 5. November und vor allem kurz davor werden sich viele die Frage stellen müssen, ich mag keinen der beiden Kandidaten. Ich hätte eigentlich gern jemand ganz anders, jünger oder anders. Aber was mache ich jetzt? Und dann kann es sein, dass sich einige dann doch noch für Biden entscheiden.
Auch wenn der natürlich ja jung auf jeden Fall nicht ist, wird ja auch viel diskutiert.
Genau wie Donald Trump.
Genau wie Donald Trump. Ich danke dir, Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington, für deine Einschätzung zum Super Tuesday, der heute stattfindet. Vorwahlen, viele davon in den USA heute. Wie die laufen werden, darüber halten wir euch natürlich auch in den Nachrichten auf dem Laufenden. Danke, Doris.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rente gibt's für unsere Generation doch eh nicht mehr. Klar, ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber was schon stimmt, ist, dass wir rentenmäßig ein Problem haben. Denn perspektivisch gehen immer mehr Menschen in Rente, während immer weniger Junge einzahlen. Die Bundesregierung will deswegen was verändern oder wie Finanzminister Christian Lindner heute gesagt hat.
Damit das Rentensystem Zukunft hat, schaffen wir das Generationenkapital.
Die Pläne dazu hat Lindner heute gemeinsam mit Arbeitsminister Heil vorgestellt. Wie dieses Generationenkapital funktionieren soll, das erklärt uns jetzt Przemek Żuk aus unserem Hauptstadtstudio. Hi.
Hi, Clara.
Was Lindner da mit Generationenkapital meint, ist die sogenannte Aktienrente, die jetzt kommen soll. Was genau ist denn das?
Ja, das ist nicht so ganz das, was man sich vielleicht beim Wort Aktienrente vorstellen würde. Also es werden jetzt nicht die Rentenbeiträge angelegt. Es geht eher um so eine dritte Säule für die Rentenkasse. Also neben den Rentenbeiträgen und den Zuschüssen aus dem Bundeshaushalt gibt es jetzt dieses sogenannte Generationenkapital. Das sind halt Schulden, die der Bund aufnimmt und dann anlegt. Und das soll dann in circa 10 Jahren Gewinne ausschütten und damit die Rentenkasse aufbessern.
Okay, Aktien klingt aber trotzdem immer noch für mich so ein bisschen nach Zocken. Ist es denn jetzt mit sehr hohem Risiko verbunden?
Ja, die Kritik hört man häufig und ja klar, Kapitalmärkte sind ja nie ganz vorhersehbar. Aber wenn man auf Daten schaut, so langfristig haben sie sich ja doch insgesamt eher positiv entwickelt. Und laut der Regierung soll das Geld ganz divers und weltweit angelegt werden, um das Risiko eben klein zu halten. Und das Geld kommt vollständig vom Bund bzw. aus Darlehen des Bundeshaushalts. Also es ist jetzt nicht so, dass mit unseren Rentenbeiträgen irgendwie am Markt spekuliert wird. Das heißt aber auch, weil das ja Schulden sind, der Bund muss Zinsen für diese Darlehen zahlen, die dann natürlich von den Renditen abgehen.
Okay, in erster Linie soll damit ja die Rentenlücke gestopft werden. Was erhofft sich denn die Bundesregierung jetzt da von der Aktienrente?
Du hast es am Anfang ja schon gesagt, die Regierung steht vor einem Problem. Bald gehen sehr viele der Babyboomer-Generation in Rente und Menschen beziehen heutzutage auch immer länger Rente. Also braucht die Regierung neue Lösungen, damit das Niveau der Rente bleibt und die Beiträge trotzdem nicht zu stark ansteigen. Mhm. Jetzt wollen sie das Rentenniveau zumindest bis 2039 auf 48% halten. Das ist der aktuelle Stand. Und wenn dann das Generationenkapital Geld ausschüttet, sollen die Beiträge auch stabiler werden.
Heißt, sollte es mit der Aktienrente im besten Fall gut laufen, wird aber trotzdem noch Kohle in Zukunft fehlen, oder?
Ja, das ist einer der wichtigsten Kritikpunkte, dass das Geld halt nicht reicht. Also es ist absehbar, dass trotz dieses Generationenkapitals Milliarden Euro fehlen werden. Und die Entlastung soll ab den 2030er Jahren ungefähr 10 Milliarden Euro pro Jahr sein. Das ist doch eher überschaubar.
Okay, klingt also danach, dass es jetzt noch mehr als diese Aktienrente braucht.
Genau, auch das hört man von vielen Seiten. Auf zum Beispiel auch die Idee, Menschen müssten jetzt länger arbeiten oder doch weniger Rente bekommen. Aber dem widerspricht Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil.
Mit dem Rentenpaket stellen wir klar, es wird keine Rentenkürzung geben und auch keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Und ich will auch sagen, das ist richtig so. Denn weder in der Lagerlogistik noch in der Pflege, vor allen Dingen aber auch in der Schichtarbeit in der Industrie, können Menschen tatsächlich bis 69, 70 oder 71 oder länger arbeiten.
Viele ExpertInnen fordern auch, die Rente mit 63 abzuschaffen, aber das lehnt Hubertus Heil auch kategorisch ab. Und dann gibt es noch andere Ideen, zum Beispiel eine Umverteilung von oben nach unten, also dass GeringverdienerInnen mehr Rentenanwartschaft erarbeiten würden als Menschen, die mehr verdienen.
Okay, Przemek, auf die Frage, ob wir zwei jetzt zum Beispiel, ne, also noch Rente bekommen in der Zukunft, kann ich jetzt weiterhin einfach ein Fragezeichen hinten ranpacken oder wie ist es?
Ja, also wenn du nicht bis 2039 in Rente gehst, dann wohl so ein kleines, aber ich meine, eine Rente wird es wohl geben. Aber die Frage ist halt, wie hoch fällt die aus?
Tja, Przemek Żuk mit diesem schönen Fazit aus unserem Hauptstadtstudio. Er hat sich angeschaut, was wir von der sogenannten Aktienrente zu erwarten haben. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie kommen einfach nicht auf einen Nenner, GDL und Bahn. Unangekündigte Streiks stehen jetzt sogar im Raum. Die Fronten werden also härter. Aber nicht nur bei der Bahn. Wenn man so in die Nachrichten schaut, dann wirkt es, als würde es gerade überall echt schwieriger werden, Kompromisse zu finden. Unser Reporter Martin Krinner hat deshalb heute mit einer Expertin für Verhandlungen über den guten alten Kompromiss gesprochen.
Die vielleicht etwas philosophische Frage am Anfang lautet: Wenn zwei Menschen miteinander verhandeln und sich auf etwas einigen sollen, ist das Ergebnis dann nicht immer ein Kompromiss?
Nein. Ganz klar nein.
Meint Claudia Kimmich. Sie ist Verhandlungsexpertin. Sie hilft zum Beispiel Frauen bei Gehaltsverhandlungen und sie legt Wert darauf, dass das Verhandlungsergebnis immer für beide Seiten ein gutes ist. Das Wort Kompromiss will sie dafür aber nicht verwenden.
Also ich bin ja der Meinung, Entscheidungen treffen ist deutlich besser als Kompromisse machen, weil das Kompromiss hat ja immer noch so ein bisschen dieses Faulen dran, so dass einer irgendwie nachgibt. Ich halte es für sehr viel sinnvoller zu gucken, was sind die Bedürfnisse von beiden Seiten und dann zu schauen, wie kann denn jeder eine Entscheidung treffen, die dann zusammenpasst und beide zu dem klassischen Win-Win führt.
Was ich jetzt aber komisch finde, ich dachte immer, dass Kompromisse machen hätte eigentlich einen guten Ruf. Kleine Kinder kriegen es im Kindergarten beigebracht, bei Zivilverhandlungen vor Gericht wird häufig nach Kompromissen gesucht und Politiker, die machen das quasi hauptberuflich. Inzwischen hat der Ruf des Kompromisses aber ein bisschen gelitten. Und ein Grund dafür könnte sein, dass ich mir manchmal als Verlierer vorkomme, wenn ich einen eingehen muss. Claudia Kimmich hatte allerdings nochmal einen anderen Blick darauf.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Sieger oder Verlierer geben muss oder ob das genau das Problem ist, was wir gerade da draußen haben, sondern ob es vielleicht einfach ein Miteinander und ein gemeinsames Ziel gibt, ja, dass wir eben beide was davon haben. Und also dieses Sieger-Verlierer-Bild finde ich ähnlich wie den Kompromiss nicht so geschickt. Und auch gewinnen muss ich, klar, im Sport ist das wunderbar und Ehrgeiz und alles. Aber an sich ist es, dieses Gewinnen müssen hat ja ganz viel mit dem Thema Selbstwert auch zu tun. Und wenn ich einen eigenen guten Selbstwert habe, dann kann ich das auch gut machen.
Vor allem in der Werbung kommt es gut an, wenn das Auto kompromisslos komfortabel ist, die Reise kompromisslos günstig und das Bier kompromisslos gut. Aber auch viele Parteien profitieren davon, wenn sie möglichst kompromisslos auftreten. Und wenn es um die Lösung gesellschaftlicher Konflikte geht, dann hilft es auch den Protestparteien, möglichst kompromisslos zu erscheinen. Woher aber kommt das nun, dass wir offensichtlich so ein bisschen kompromissmüde geworden sind?
Ich glaube einfach, dieses sich auf Leute wirklich einlassen, aufeinander zugehen, miteinander was tun, ist durch dieses Individualisten- und Egoistentum einfach schon ein bisschen angeschlagen. Ja? Also es gibt ja so einen schönen Spruch, wenn jeder für sich sorgt, ist für jeden gesorgt. Und das heißt ja nicht, dem anderen auf die Füße zu treten, ja, sondern auch egoistisch grundsätzlich sein ist nicht das Schlimmste, sich auf sich selbst beziehen und gucken, wann es mir gut geht, weil dann geht es auch anderen gut. Bloß es geht halt nicht zu Lasten. Sobald es zu Lasten der anderen geht oder anderen verletzt, dann wird es halt blöd. Und natürlich haben diese ganzen Krisen, die wir haben, die sind halt wie Brennglas. Die machen halt alles, was eh schon da ist, nur stärker.
Jetzt fragt sich allerdings, wie kriegen wir es dann wieder hin? Wie können wir es schaffen, dass wir in Verhandlungen nicht immer nur gewinnen wollen, sondern auch in einem Kompromiss eine Verbesserung sehen?
Ja, miteinander reden ist ein voll geiles Konzept. Es wird nur so selten benutzt. Also ich glaube, wenn beide wirklich miteinander wollen, dann funktioniert es auch. Und es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt, ist Menschen und Verhalten oder Ergebnisse zu trennen. Also das ist ja das ganz die klassische Ding, ja. Ich habe eine blöde Tante und egal was sie sagt, ist blöd. Oder ich habe eine beste Freundin und egal was sie sagt, ist es gut. Wenn jetzt die beste Freundin mir aber vor das Schienbein tritt oder die Tante mir was vererbt, dann passt es nicht mehr in mein Weltbild. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zum Hinschauen.
Denn manchmal machen auch doofe Tanten gute Kompromissvorschläge. Vielleicht sogar, bevor ich ihre Ersparnisse erbe.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.